Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort unsere Nahrung ist. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass es uns den Weg leitet. Danke, dass es uns hilft, als deine Kinder zu leben. Und so bitte ich dich, dass du auch jetzt dein Wort segnest an uns, an mir und an uns allen, dass es dein Wort ist und nicht mein Wort. Amen. Ja, wir befinden uns ja innerhalb von diesen Erlebt-Gottesdiensten in der Apostelgeschichte, dass wir die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Und wenn man so die Überschrift für die Apostelgeschichte nimmt, kann ich mal das erste Bild haben? Nee, muss eigentlich noch was davor. Ja, genau, Entschuldigung. Apostelgeschichte 1,8 ist eigentlich wie so ein Doppelpunkt, wo Jesus sagt: Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Alles, was danach steht, ist eigentlich genau das. Was machen die Jünger mit diesem Auftrag und was geschieht dadurch? Das zieht sich dann durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Bei dem Abschnitt heute, Apostelgeschichte 11, 19 bis Ende, sehe ich so vier Früchte des Glaubens. Ich lese die Verse 19 bis 21 von Kapitel 11. Die Christen nun, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Die Botschaft aber gaben sie nur den Juden weiter. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Das sehe ich so als erste Frucht des Glaubens, Evangelisation. Eben, Jesus hat gesagt, geht und macht die Botschaft bekannt, macht mich bekannt. Und eben das haben sie auch versucht, lesen wir den ersten Kapiteln, erst in Jerusalem und dann ein bisschen weiter. Und dann gab es eben eine Verfolgung in Jerusalem und dann haben sich die Leute noch weiter verstreut. Ich habe mich gefragt, braucht es wirklich eine Verfolgung, bis wir uns aufmachen, hinzugehen, wo Jesus uns hingeschickt hat? Wir bleiben gerne bei uns, in unserem sicheren Rahmen, wo wir schon alles kennen. Aber Gott möchte, dass wir weitergehen. Und wenn wir nicht selber gehen, dann braucht es vielleicht manchmal so ein bisschen einen Tritt in den Hintern. Und das war in dem Fall eben auch so eine Verfolgung. Und das sehen wir im Bild, wie das jetzt, ich hoffe, ich schaffe das irgendwann mal hier. Ist leider nicht sehr gut geworden. Jerusalem ist hier, und dann ist hier Judäa, Samarien, und hier ist Antiochia. Das liegt im heutigen Syrien. Also bis dahin sind sie gegangen, hier ist Zypern. Und interessant ist, hier auf der Karte sind auch noch die ersten beiden Missionsreisen von Paulus geschrieben. Und sie gehen von Antiochia aus. Also ist das so ein Knotenpunkt geworden. Und eben, wir haben gelesen, sie wollten es ernst nehmen, diesen Auftrag, aber es gab natürlich auch Widerstand. Und ein Widerstand war zum Beispiel, als Johannes und Petrus in Jerusalem auch einen Lahmen geheilt haben. Da gab es einen großen Aufstand unter der Herrschaft, unter den Obersten. Und sie haben sie gefangen genommen, haben sie vor den Hohen Rat, also vor das oberste Gericht geführt und haben gesagt, ihr dürft auf keinen Fall mehr diesen Namen Jesus erwähnen und auch nicht von ihm reden, nichts lehren. Das wollen wir absolut nicht. Und haben sie stark bedroht. Und sie haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Und sind dann wieder zurückgegangen und zu ihrer Gemeinschaft und haben das ihm erzählt, wir sind bedroht worden und sie wollen nicht, dass wir das weitersagen, was Jesus uns aufgetragen hat. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4 ist es noch, wie die reagieren. Das nächste Bild. Haben sie gebetet. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht. Und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also sie haben gemerkt, wir sind jetzt bedroht von der Herrschaft, aber der Befehl Jesus ist uns wichtiger, wir müssen ihm mehr gehorchen. Wir schaffen das nicht, also wir brauchen jetzt wirklich Gottes Hilfe, wir brauchen seine Kraft dazu. Und Jesus hat ihn ja ganz am Anfang einmal gelesen, Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also Jesus hat ihnen schon gesagt, in der Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist schon eine Feststellung gewesen, nicht nur sollt ihr, könnt ihr, wenn ihr wollt, sondern so ist es. Ihr werdet die Kraft bekommen und dann geht hinaus und dann werdet ihr mich bezeugen. Jerusalem, Samaria, bis an die Enden der Erde. Und so haben sie das eben jetzt aufgegriffen, diesem Gebet. Wir wollen jetzt diese Fülle des Heiligen Geistes haben und wir wollen als Bestätigung haben, dass du das den Menschen zeigst, dass du wirklich lebendig bist, dass du es gut meinst, dass du das Körperliche, das Seelische, das Geistige heil willst, dass du wirklich deine Herrschaft zeigen willst, den Menschen befreien willst. Zeig das bitte. Zeig das mit deiner Kraft, zeig das mit Heilung, mit Zeichen, mit Wundern. Und so haben sie gebetet und ihr Gebet ist erhört worden. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie haben dann mit Freimut gepredigt. Und eben ist immer die Frage, ja wieso, bei der Taufe haben wir doch den Heiligen Geist. Ist es jetzt nochmal was anderes? Wenn wir uns bekehren zu Jesus Christus, zu ihm umkehren, unser Leben ihm geben, uns taufen lassen zur Vergebung der Sünden, bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist klar. Aber diese Jünger haben gesagt, wir brauchen noch mehr. Wir wollen erfüllt sein. Wir wollen nicht nur haben, wir wollen erfüllt sein. Und das ist da geschehen. Und so haben sie dann das weitertragen können. Auch der Paulus sagt es an einer anderen Stelle. Was mache ich denn hier falsch? Römer 15, 18, 19. Menschen, also schreibt der Paulus, Menschen aus nichtjüdischen Völkern wurden Gott gehorsam, und zwar durch sein Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes. So habe ich von Jerusalem aus in der ganzen Gegend die Botschaft des Messias bekannt gemacht. Eben auch der Paulus hat einfach gewusst, ich brauche die Geisteskraft dazu, die Fülle des Geistes, und so mit Kraft von Zeichen und Wundern konnte er die Botschaft weitergeben. Und wenn wir jetzt den Auftrag haben, eben auch Boden Gottes zu sein, wir haben auch mit Widerständen zu tun, sei es in unserer eigenen Familie, sei es in uns selber, dass wir nicht mutig sind, nicht freimütig sind, dann brauchen wir eben auch die Fülle des Geistes. Und ich meine, wir dürfen auch so beten. Wenn wir nicht mutig und frei sind, wenn wir nicht das erleben können, dass Gottes Kraft sich erweist bei unserem Zeugnis, dann meine ich für mich, dann fehlt mir was. Weil ich glaube, dass das Wort Gottes heute genauso gültig ist wie damals. Deswegen ist es mein großes Gebet und ich lade euch einfach ein, dass wir so beten wie diese erste Gemeinde. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines Heiligen Geistes, deines Heiligen Dieners Jesus Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Das ist mein tiefes Anliegen, dass wir wirklich auch so eine Gemeinde werden, wo das lebendig wird. Dass wir uns nicht mehr irgendwo bremsen lassen, sondern uns wirklich in der Geisteskraft, mit der Gotteskraft, mit Gottes Mut, mit Zeichen und Wundern auch, die Gott schenkt, zur Bestätigung, dass wir so wirklich seinen Auftrag weiterführen. Und wenn wir davor Angst haben, dürfen wir auch damit zu Gott kommen. Weil das ist natürlich für manche vielleicht ein bisschen, was soll das, mit Zeichen wundern, was geschieht da, ist das jetzt vom Gott oder ist das vom Teufel? Wenn wir beten, dann ist es von Gott. Und ich meine, dass wir da noch einiges zu lernen haben, einfach um diesen Auftrag auszuführen. In unserem engeren Umkreis, hier am Iran, dann weiter, Südtirol, Italien, bis an die Enden der Erde, soll unser Zeugnis gehen. Und ich finde es wunderbar, dass die Rebecca jetzt auch dieses ernst nimmt, nach Südamerika geht und auch dort bezeugt und lernt, wie sie das auch hier vielleicht wieder machen kann. Und ich meine, dass wir wirklich auch als Gemeinde eine sendende Gemeinde werden sollen. Dass auch von uns aus das Zeugnis hinausgetragen wird, dass auch wir sendende Gemeinde werden. Dann geschieht das, was Jesus gesagt hat. Das ist die erste Frucht, die ich jetzt hier in diesem Text sehe. Es gibt natürlich noch mehr Früchte, aber einfach in diesem Text sehe ich vier Früchte. Eben die erste ist Evangelisation. Wenn ein Mensch glaubt, wenn er gehorsam ist, dann ist das eine ganz natürliche Folge. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das lesen wir hier in diesem ersten Teil von diesem Text. Da geschieht es eben. Wie gesagt, sie haben ein bisschen Anstoß gebraucht. Ich hoffe, dass wir den Anstoß nicht so dramatisch brauchen, dass wir auch wirklich aus Liebe, aus Gehorsam uns auf den Weg machen. Das nächste. Herr Berger, du musst mir helfen, bitte. Ja, danke. Das nächste ist die Treue. Vers 22 bis 24. Als die Gemeinde in Jerusalem davon hörte, dass eben jetzt auch weiter weg Menschen zum Glauben gekommen sind, schickte sie Barnabas hin. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Eben auch er, erfüllt mit dem Heiligen Geist, festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben, eben auch durch ihn. Aber was mir noch mehr auffällt, es heißt eben, er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben, denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Da habe ich mir überlegt, was hat das jetzt miteinander zu tun, denn er war. Also die Botschaft oder diese Aufforderung, er macht allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben, hat er getan, weil er ein vortrefflicher Mann war, weil er eben Heiligen Geist hatte und festen Glauben hatte. Das war das Erste, was er ihnen gesagt hat, laut diesem Text hier. Ihr müsst treu bleiben. Der Heilige Geist hat ihm schon gesagt, auch diese Menschen, die jetzt neu zum Glauben kommen, auch sie werden Widerstand bekommen. Auch für sie wird es schwer werden, mit Jesus den Weg zu gehen. Sie brauchen auch wieder den Heiligen Geist, um weitergehen zu können, um treu zu bleiben, fest zu bleiben. Und das ist eine Botschaft, die wir für uns genauso brauchen. Jesus hat das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, kennt ihr, ich habe es trotzdem noch mal kurz hier erzählt. Wenn Same gestreut wird, gibt es vier Möglichkeiten. Er fällt auf den Weg, wo das gleich weggenommen wird, oder er fällt eben auf den felsigen Boden. Matthäus 13, 5 und 6. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefergehenden Wurzeln hatten. Und Jesus erklärte es danach den Jüngern, was es bedeutet. Die Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Das ist eben bei vielen Menschen, die das aufnehmen, die sagen, jawohl, super, dieser Jesus, den brauche ich auch, der macht mich heil, der macht mein Leben wieder gut, super, denn ich möchte auch Christ sein. Aber viele von diesen Menschen, laut Jesus und laut Erfahrung, sie sind nicht treu, sie bleiben nicht treu, wenn Schwierigkeiten kommen. Und eben das hat eben der Barnabas auch gewusst, es werden Schwierigkeiten kommen. Und das ist ein Entschluss von mir, ich will treu bleiben, mit Gottes Hilfe, ich will nicht wieder zurückgehen, auch wenn ich leiden muss, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir haben es ja sehr bequem, aber ihr wisst alle, dass sehr viele unserer Glaubensgeschwister ganz andere Umstände haben, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Sie zeigen, dass das Gottes Kraft fähig ist, sie treu zu bewahren. Ich habe gerade in Open Doors wieder ein Zeugnis gelesen von einem jungen Mann. In Westindien hat er gelebt, erlebt in Westindien, im Dorf. Und mit 24 Jahren ist sein erster Sohn schwer krank geworden. Er ist dann von einem Heiligtum zum anderen gegangen, hier dem Götzenopfer gebracht, dem Götzenopfer gebracht, hat alles nichts geholfen. Dann hat ihn jemand zu Christen gebracht, die haben gebetet, der Junge ist gesund geworden. Er war so glücklich, dass er auch gesagt hat, Jesus, das muss wirklich Gott sein, das muss der Herr sein, wenn er mir so hilft und wenn er das Leben rettet. Er hat es allen weitererzählt, durch ihn sind noch andere Menschen zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Sie haben angefangen, da eine Versammlung zu machen. Natürlicherweise hat es den Menschen im Dorf überhaupt nicht gefallen. Sie haben ihn bedroht. Sie haben dann die kleine Gebäude, wo sie Gottesdienst gehabt haben, haben sie dann zerstört und haben ihn wieder bedroht. Hat sich nicht abhalten lassen. Zwei Wochen später haben sie ihn überfallen im Haus, haben ihn und seine Frau zusammengeschlagen, das Haus zerstört. Er hat sich immer, oder lässt sich immer noch nicht rausbringen. Er ist wieder zurückgegangen in das Dorf. Sie dürfen den Brunnen nicht benutzen, sie müssen stundenlang gehen, um ihre Sachen zu kaufen, weil sie einfach ausgeschlossen sind aus der Dorfgemeinschaft. Sie bleiben treu, sagen: Gott, gib uns die Kraft, wir wollen treu bleiben. In unserer Zeit geschieht es. Viel, viel, vielfach. Das sind Dinge, die mich ermutigen, dass ich sage: Wenn Gott das in diesen Menschen bewirkt, dann kann das auch in uns hier, die wir das jetzt nicht so erleben. Wenn es mal so weit kommt, kann er uns genauso diese Kraft geben, diese Treue schenken. Da können wir jetzt schon dafür beten, dass Gott uns dann wirklich auch bei größerem Widerstand dann diese Gnade schenkt, treu zu bleiben. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Weder Tod noch Teufel, weder Gewalt, Engel, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir da drin bleiben wollen. Auch im 1. Thessalonicher ist auch noch ein schöner Vers davon, genau, schon da. Da schreibt der Paulus den Thessalonichern: Als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Es ist wunderbar, dass eben auch diese Gemeinde Thessalonik, von der es ja auch heißt, von euch ist die Botschaft nach ganz Kleinasien ausgegangen, auch sie haben schwere Feindschaft erlebt. Aber sie haben es mit einer Freude aufgenommen. Eine Freude, die eben der Heilige Geist schenkt. Das ist nicht meine Freude. Die muss wirklich der Heilige Geist schenken. Aber er schenkt sie uns, wenn wir wirklich dabei bleiben. Wenn wir uns nicht gleich zurückziehen. Viele Anfeindungen, schreibt er. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Also Beispiel von Jesus gefolgt. Jünger sein heißt ja mit jemandem zusammenleben. Nicht nur zu hören, was er sagt, sondern auch mit ihm zu leben, das zu erfahren. Das Leben zu teilen. Es gibt ein sehr schönes Zitat, was ich gelesen habe, weiß leider nicht von wem. Erziehung geschieht durch das, was wir sagen, noch mehr durch das, was wir tun und am meisten durch das, was wir sind. Also Vorbild sein. Wenn Jesus das Vorbild ist, wenn ich mit ihm zusammen lebe, dann prägt mich das am meisten. Das ist die Erziehung, die er mir schenkt. Dann folge ich eben seinem Beispiel. Und eben als starke Ermutigung, Rebecca, kannst du? Ja, danke. Hebräer 12,1, Aufforderung: Wir wollen den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Eben, das ist für uns das Vorbild. Wenn wir mit ihm leben, dann wird er uns auch dorthin bringen, dass wir auch mit ihm dann auf dem Ehrenplatz sitzen. Das ist uns ja verheißen. Und die ganze Offenbarung, die spricht eigentlich auch davon. In 1. Kapitel 2 und 3 werden immer wieder Gemeinde aufgefordert: Bleibt treu, haltet durch, dann werdet ihr den Siegeskranz bekommen. Dann werdet ihr einen neuen Namen bekommen, dann werdet ihr den Stein bekommen. Immer wieder, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr nicht aufgibt. Ich habe gelesen, dass die Offenbarung in China, in der verfolgten Kirche, das Lieblingsbuch ist. Warum? Weil es dort um die Verfolgung geht auf der einen Seite, auch mit dem all dem Schlimmen, was noch kommen wird. Aber auf der anderen Seite wird so groß die Herrlichkeit Gottes auch dargestellt, dass er eben wirklich derjenige ist, der über allem steht, der auch am Ende noch triumphiert. Und sie lesen diese Offenbarung, sie erleben das, jawohl, wir sind wirklich bis auf den Tod, bis aufs Blut bedrängt, aber wir lesen auch, Gott sitzt auf dem Thron. Wir sehen in Offenbarung 4, 5, seine Herrlichkeit wird uns da dargestellt. Und wir sehen am Ende, Tod hat ein Ende, Satan hat ein Ende, der falsche Prophet hat ein Ende, der falsche Messias hat ein Ende. Jesus regiert, die mit ihm bleiben, dürfen mit ihm regieren. Das ist auch die Botschaft von Offenbarung. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir einfach darauf einstellen, auch wenn harte Schwierigkeiten kommen, wir wollen treu bleiben. Wir wollen bei Jesus bleiben, wir wollen mit ihm auch ankommen auf dem Ehrenplatz. Wir nehmen uns an ihrem Beispiel, verbinden uns mit ihm, sind seine Jünger, leben mit ihm. Das ist die zweite Frucht vom Glauben, die Treue. Die Lehre. Vers 25, 26, Barnabas reiste dann nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und lehrten viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Der Saulus war ja verfolgt worden und sie haben ihn dann weggeschickt nach Tarsus. Dort war er einige Jahre lang. Dann haben sie ihn zurückgeholt, der Barnabas. Und dann waren sie ein Jahr zusammen, um die Menschen zu lehren. Und Lehre ist etwas, habe ich vorhin schon gesagt, ist nicht nur, ich höre etwas mit Ohren, sondern Lehre hat auch etwas mit Nachfolge, mit Gehorsam zu tun. Was ich höre, das soll ich auch tun. Also wenn es in der Bibel um Lehre geht, dann geht es nicht darum, alles Mögliche zu verstehen und dann zu sagen können, ja, das habe ich verstanden, das habe ich zu verstanden, sondern es geht darum, das lebe ich jetzt. Also alles, was ich gelehrt bekomme, soll ich umsetzen in mein Leben. Und wenn ihr hier jetzt lest, so kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also offensichtlich hat diese Lehre gewirkt. Weil wenn es jetzt nur mit kopfmäßig dabei gewesen wäre, dann wäre das nicht aufgefallen, dass sie Christen waren. Aber anscheinend haben die Menschen um sie herum gemerkt, Moment, Christen, die leben wie Christus, die leben wie Jesus Christus, ihr Leben hat sich geändert. Das heißt, das bedeutet Christsein. Also sie haben das umgesetzt, was sie gelehrt bekommen haben. Und das ist auch für uns dann ganz wichtig, dass das, was wir lesen in der Bibel, was wir in der Predigt, im Hauskreis oder in der eigenen stillen Zeit, was wir verstehen, umsetzen. Nicht einfach zu sagen, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das kann ich niederschreiben. Nein, es geht darum, Herr, wie kann ich das in meinem Leben zum Leben bringen, in meinem Alltag. Nicht nur im Gottesdienst, sondern in meinem Alltag. Wie kann ich das, was du mir zeigst, wie kann ich das so umsetzen, dass auch meine Umgebung sagt, ach so, das ist ein Christ. Und auch Jesus, bei seinem Missionsbefehl, kurz hat er gesagt, Jesus ging zu den Jüngern und redete sie mit den Worten dann, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Also Jesus sagt, eben lehren, dass sie es halten und ich bin bei euch, das heißt, ich helfe euch, das auch denn wirklich umzusetzen. Ich sage euch nicht nur, was ihr zu tun habt, sondern ich bin bei euch alle Tage, um euch zu helfen, diese Lehre in euer Leben hineinzunehmen, umgewandelt zu werden zu Menschen, die dann Christen genannt werden im positiven Sinn. Und eben Lehre betrifft vieles, betrifft hauptsächlich unser normales Leben, nicht nur die großen Dinge. Es betrifft das Leben mit Gläubigen in der Gemeinde, mit Ungläubigen. Es betrifft das, was geschieht, wenn ich Widerstand bekomme, in der Familie, bei meinen Arbeitskollegen. Lehre der Ehe, Beziehung, Sexualität, all das sind Dinge, die in der Bibel angesprochen sind, weil Gott uns da nicht irgendwo ins Leere laufen lässt, sondern er möchte in jedem Bereich von unserem Leben, finden wir ja Anweisungen, wie möchtest du, dass ich lebe, wie kann ich das leben mit dir. Und ein großes Teil war eben auch, was die Lehre, das Teilen. Speisung der 4000, Speisung der 5000. 4000 Leute, Männer mit Frauen und Kindern, einmal 5000. Und Jesus sagt, gebt ihnen zu essen, die haben jetzt Hunger. Alles, was sie hatten, war ein paar Fische, ein paar Brote. Was hat Jesus gemacht? Geteilt, geteilt, geteilt. Das Teil hörte nicht auf und alle sind satt geworden. Und das möchte er, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen. Rebecca, kannst du die nächste kurz überspringen? 27 bis 30, da lesen wir dann, also immer Kapitel 11. Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Einmal stand er auf und sagte, vom Geist Gottes geführt, eine schwere Hungersnot über die ganze römische Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Das taten sie dann auch und schickten Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten. Also sie waren wahrscheinlich auch selber nicht sehr reich, aber sie haben gemerkt, da ist Not bei unseren Geschwistern, da sind wir gefragt. Jeder soll nach seinen Möglichkeiten was geben und eben dann schicken. Also teilen von dem, was wir haben. Und das Teilen, wie ich drauf gekommen, das ist ein ganz wesentliches Prinzip bei Gott, Gottes Werk. Niemand von uns wäre hier, wenn es nicht die Teilung geben würde. Rebecca, kannst du kurz eine halbe Minute ein? Ich hoffe, das ist besser zu sehen als das Bild.
Nach der Befruchtung fängt die Zygote an, sich zu teilen. Zunächst entsteht das Zwei-Zellen-Stadium, dann das Vier-Zellen- und Acht-Zellen-Stadium. Die Anzahl der Zellen verdoppelt sich also bei jeder Zellteilung. In jeder der neu entstandenen Zellen befindet sich die gleiche Erbinformation. Die Zellteilung wird als Mitose bezeichnet. Sie ist dafür verantwortlich, dass ein Organismus wächst oder dass eine Wunde nach einer Verletzung wieder zuheilt.
Danke. Also das, was uns zum Leben bringt, ist Befruchtung und Teilung. Teilung, Teilung, Teilung. Wenn das nicht geschehen würde, würde es keine Menschen geben, keine Tiere geben, würde es einfach nichts geben. Alles, was Samen hat, verteilt sich. Und dieses Prinzip, was eben schon ganz grundlegend ist, das zieht sich durchs ganze Leben durch. Befruchtung, ich werde mit Jesus eins, ich werde neu geboren und dann muss ich es teilen. Wenn ich es nicht teile, dann widerspricht es Gottes Prinzip, da kann nichts Neues entstehen. 2, 4, 8, immer weiter, weiter, weiter. Und das bezieht sich auf unser ganzes Leben. Hier in diesem Fall war das eben aufs Geld bezogen. Aber ich glaube eben, es ist wichtig, dass wir auch unser Geld teilen, aber auch unser Leben eben, unser Zeugnis teilen. Auch das ist ein Mitteilen. Das, was ich erlebt habe, wie wir es jetzt vorher gehört haben, dass ich das weitersage. Was habe ich mit Gott erlebt? Oder dass ich eben wirklich auch die Botschaft weiter teile. Gottes Reich wächst dadurch, dass wir teilen, Zeugnis geben, dass wir evangelisieren. Und wenn wir uns da raushalten wollen, dann sind wir nicht in Gottes Plan drin. Gott möchte auch uns zu solchen machen, die eben sich vervielfältigen. Ihr habt alle das Beispiel gelesen von Jesus, wo er sagte, ihr bekommt Talente, ein Talent, 5 Talente, 10 Talente, habt jetzt Zeit, nachher frage ich euch, was habt ihr mit den Talenten gemacht? Der sein eines Talent vergraben hat, dem ging schlecht, wurde es auch noch weggenommen. Der das 5 Talente bekommen hat, danach 10 gehabt, eben verdoppelt. Gut so, du treuer Knecht, so wie du jetzt treu warst im Kleinen, musst du auch im Großen belohnt werden, darfst auch über Großes sein. Der 10 Talente bekommen hat, auch er hat es verdoppelt, hat es auch geteilt, geteilt, geteilt. Gut so, du treuer Knecht. Ich werde dich über vieles setzen. Das ist unser Leben als Christ, dass wir teilen. Finanziell, aber auch unsere Botschaft, unser Leben teilen, damit es weiter wachsen kann. 2. Korinther, den Text, 2. Korinther 8, 1 bis 3. Wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, schreibt der Paulus in die Korinther, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Sie haben sich nicht nur in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut haben sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja noch mehr, über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Also sie waren in schwerer Bedrängnis, sie waren nicht im Überfluss, in schwerer Bedrängnis und haben trotzdem geteilt. So wie Jesus in der schweren Bedrängnis sein Leben geteilt hat. Das ist auch unser Auftrag, unser oder Gottes Wunsch an uns. Und als letztes noch, 2. Korinther 9, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Eben der eine, der sein ein Talent vergraben hat, hat sehr sparsam geendet. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Vertrost oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Geber. Eben das ist jetzt hier, in dem Fall war das auf Geld bezogen, möchte ich auch auf Geld beziehen, aber auch nicht nur auf Geld, sondern wenn wir mit freudigem Herzen teilen unser Leben, unsere Botschaft, freut sich Gott und sein Reich wächst weiter.